Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Phänomene des menschlichen Lebens eindringen und von Philosophie über Psychologie, Anthropologie, Geschichte oder Politik, wir lassen hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch und vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Razzow aus Berlin. Ich bin Historiker und Museumspädagoge und heute befassen wir uns mit dem Thema Föderalismus. Beziehungsweise mit der Frage, warum sind manche Staaten eigentlich föderalistisch organisiert und andere wiederum nicht? Vor ungefähr einem Monat war in Deutschland ja Bundestagswahl und ich bin dann hier in Berlin, in Wedding, am Sonntag in meine Wahlkabine gegangen und da habe ich dann vom Wahlhelfer erstmal ein riesiges Bündel bekommen, einen riesigen Stapel Papier. Es wurde nämlich über vier Sachen gleichzeitig abgestimmt. Einmal über die Bundestagswahl natürlich, dann über die Wahl zum Berliner Senat, also für das Bundesland Berlin. Dann gab es die Bezirksabgeordnetenversammlung und noch einmal den Volksentscheid über die Enteignung von Immobilienkonzernen in Berlin, zum Beispiel Deutsche Wohnen. Und ja, dieser riesige Stapel von Wahlzetteln sagt einem ja schon eine ganze Menge über unser politisches System aus. Nämlich zum einen, es gibt Bundesländer, also es gibt unter der zentralstaatlichen Gliederung, dem Bund, noch einmal die Länder, die haben ihre eigenen Parlamente, ihre eigenen Verfassungen, die eigens gewählt werden müssen. Und diese Landesverfassungen unterscheiden sich voneinander, unter anderem, wenn es um Volksentscheide geht. Also in vielen Landesverfassungen sind Volksentscheide ja vorgesehen und erlaubt. Auf Bundesebene sind sie de facto ausgeschlossen, außer bei einigen Ausnahmethemen wie der Neuziehung von Landesgrenzen. Aber dass es so eine föderalistische Vielheit aus verschiedenen Bundesländern, Landesparlamenten und Landesverfassungen gibt, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wenn wir mal über die Grenze rüber gucken nach Frankreich. Frankreich hat ja einen sehr konsequenten Zentralstaat. In Frankreich gibt es keine Bundesländer. Das heißt, es gibt dort auch keine Landesparlamente oder Landesverfassungen, sondern es gibt in Paris ein Parlament, die französische Nationalversammlung und es gibt die französische Verfassung und deren Regelungen zu Volksentscheiden bzw. zu Referenden, die sind klar definiert. Das zentralistische Frankreich und das föderalistische Deutschland stehen sich in dieser Hinsicht also quasi regelrecht prototypisch gegenüber. Und es gibt ja auch eine sehr alte verfassungspolitische Kontroverse darüber, was denn jetzt besser ist. Zentralismus oder Föderalismus? Die Föderalismusbefürworter, die sagen natürlich, klar, so ein föderales System ist viel demokratischer, es gibt viel mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Menschen in den einzelnen Regionen, es gibt viel mehr Wahlkämpfe, also in Deutschland ist ja eigentlich immer ein regelrechter Dauerwahlkampf, weil es fast jedes Jahr in irgendeinem Bundesland eine Wahl gibt. Die Befürworter des Zentralstaates sagen dann wiederum, ja, aber so ein Zentralstaat, der ist ja viel effizienter. Es ist einheitlicher, übersichtlicher, für den Bürger leichter einzusehen, deswegen berechenbarer und deswegen kann er sogar einfachere Entscheidungen treffen. Und wieso soll denn ein Zentralstaat weniger demokratisch sein als ein Föderalstaat? Es kommt ja nicht darauf an, wie viele Parlamente man in einem Land hat, sondern es kommt darauf an, ob das Parlament oder die Parlamente, ob die qualitativ hochwertige politische Arbeit machen. Was nützen einem 16 Landesparlamente, wenn die alle schlechte Arbeit machen? Da hat man ja lieber ein einziges Zentralparlament, was gute Arbeit macht. Also rein hypothetisch betrachtet. So, damit haben wir jetzt mal auf die Schnelle die verfassungspolitische Debatte um Zentralismus und Föderalismus in etwa umrissen. Darum soll es in unserer heutigen Folge aber nicht gehen. Denn wenn man in die Geschichte zurückblickt, erkennt man schon recht schnell, dass verfassungspolitische Pro- und Kontra-Argumente gar nicht so wichtig waren bei der Entstehung der politischen Systeme in Deutschland und Frankreich. Man muss sich ja nur mal eine Karte aus, sagen wir, aus dem Jahr 1500 angucken. Also vor 500 Jahren, noch bevor es Demokratien oder Republiken im heutigen Sinne überhaupt gab. Und schon da kann man sehen, Frankreich ist ein relativ kompakter, einheitlicher Zentralstaat, während Deutschland, das damalige Heilige Römische Reich Deutscher Nation, ist ein riesiger Flickenteppich aus verschiedenen größeren oder Kleinstterritorien und Städten, die auch schon in so einem, ja, in so einem föderalen Verfassungskonstrukt zusammengefasst sind. Verfassungspolitische Debatten darüber, ob föderale Systeme oder zentralstaatliche Systeme besser sind, gab es damals noch überhaupt gar nicht. Das heißt, Frankreich und Deutschland haben überhaupt gar nicht bewusst entschieden, ob sie das eine oder das andere haben wollen, Zentralismus oder Föderalismus, sondern es hat sich stattdessen in einem, ja, sehr, sehr lange andauernden historischen Prozess entwickelt, der offenbar von Faktoren beeinflusst worden ist, die mit verfassungspolitischen Argumenten gar nicht unbedingt so viel zu tun haben. Aber, und mit der Frage wollen wir uns heute beschäftigen, was sind denn eigentlich die Faktoren? Denn wenn rationale und bewusste verfassungsgebende Prozesse nicht darüber entscheiden, ob ein Land eher zentralistisch oder eher föderalistisch wird, was entscheidet denn dann über die Architektur eines Staates? Und ich werde heute behaupten, dass ein wesentlicher Faktor, der darüber mitbestimmt, die Geografie ist. Das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv und seltsam, aber tatsächlich, ich sage, Flüsse, Wälder, Gebirge, Sümpfe, alle diese Dinge haben einen Einfluss darauf, ob ein Staat eine eher zentralistische oder eine eher föderalistische Struktur entwickelt. Und wie der Zusammenhang zwischen beidem ist, darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Folge reden. Und dabei werden wir uns mit drei Fragen beschäftigen. Zuallererst werden wir uns erstmal Gedanken machen über die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Staatenbildung und Geografie. Das heißt, wie beeinflusst das spezielle geografische, ökologische Setting einer Gesellschaft die Architektur ihres Staates? Wie beeinflusst sie ihre Verfassung? Dann zweitens werden wir den französischen Zentralismus und den deutschen Föderalismus mal systematisch miteinander vergleichen und uns auch die geografischen Einflüsse vor Ort angucken. Und drittens werden wir dann aber auch noch mal einen Schritt weitergehen und erklären, warum Geografie zwar wichtig, aber am Ende eben doch nicht alles ist. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Folge. Wie beeinflusst die Geografie also die Entstehung eines Staates und wie beeinflusst er seine Verfassung? Oder anders gesagt, was kann dir dein Erdkundelehrer eigentlich über die Entstehung deines politischen Gemeinwesens erzählen? Ganz am Anfang der Geschichte hat der Mensch ja in kleinen Jäger- und Sammlergemeinschaften gelebt, die also vor allem von persönlichen Bekanntschaften geprägt waren und von familiären Beziehungen und die natürlich noch keine Staatsapparate hatten, weil in so kleinen, ja, Face-to-Face-Gesellschaften eigentlich alles in persönlicher Begegnung geregelt werden kann. Staatsapparate sind für die menschliche Gesellschaftsorganisation erst wichtig geworden, nachdem sich die Landwirtschaft gebildet hat. Also als sich dann ja, Agrargesellschaften gebildet haben, ist es zu einem starken Bevölkerungswachstum gekommen, bis hin zu dem Punkt, wo Menschen sich nicht mehr alle gegenseitig kannten und sich höhere Institutionen entwickeln mussten, um die Beziehungen zwischen den Menschen zu regeln. Und so haben sich nach und nach eben staatliche Verwaltungsapparate gebildet. Gerichte, Steuerapparate, die eingezogene Gelder in Infrastruktur reinvestiert haben, Armee und Polizei, also Ordnungskräfte, die den gesellschaftlichen Frieden erzwingen. All das hat der Mensch angefangen herauszubilden, wo die Entwicklung der Landwirtschaft zu höheren Bevölkerungsdichten geführt hat. Und wenn die Landwirtschaft eben bei der Entstehung von Staatsapparaten so eine wichtige Rolle gespielt hat, dann ist natürlich leicht einsehbar, warum die meisten frühen Ackerbauzivilisationen oder Staatsapparate ihr Zentrum eben geografisch in fruchtbaren und flachen Ackerländern hatten, die im Idealfall dann meistens noch durch schiffbare Flüsse miteinander verbunden haben, sodass die Menschen untereinander leicht Handel treiben konnten, auch dass Armeen und Soldaten sehr mobil waren und leicht eine zentrale Gewalt herstellen konnten. Allerdings haben manche solcher Reiche und Staatsgebilde von vornherein eine eher stark zentralistische Tendenz gehabt. Das heißt, die politische Macht und Gewalt war dann immer sehr stark auf ein Zentrum hin ausgerichtet, während andere Gebiete wiederum eher dezentralistisch waren. Was in der Vormoderne natürlich in erster Linie hieß, dass lokale Eliten und Machthaber ein viel höheres Gewicht hatten gegenüber einer Zentralgewalt. Wie sich in dieser Hinsicht verschiedene Staaten unterschiedlich entwickeln, kann man jetzt zum Beispiel schon ganz leicht sehen, indem man beispielsweise Großbritannien und Frankreich mit Deutschland vergleicht. Also Frankreich und Großbritannien haben ja beide ein sehr starkes städtisches Zentrum. London in Großbritannien, Frankreich hat Paris. Städtische Ballungsräume, wo sehr viel Bevölkerung zusammengeballt ist und eben auch sehr viel Wirtschaftskraft. Und dieses demografische und ökonomische Machtzentrum steht dann deutlich sichtbar in einer viel stärkeren Position gegenüber dem flachen Land, was drumherum liegt. Dort kann man dann beobachten, da sind viel geringere Bevölkerungsdichten und dementsprechend eben auch eine relativ geringere Wirtschaftskraft im Regelfall. Und da weicht Deutschland ja zum Beispiel schon mal klar ab. Also es gibt in Deutschland die Hauptstadt Berlin, die natürlich bei weitem nicht so groß ist und so dominant wie Paris oder London. Also London hat so ungefähr 9 Millionen Einwohner, Paris hat im Ballungsraum 12 Millionen Einwohner, Berlin dagegen hat so 3,5 Millionen Einwohner, ist also im Vergleich zu London oder Paris fast schon ein Dorf. Deutschland hat also gar keine so dominante Metropole, hat dafür aber ein außergewöhnlich großes Netzwerk an mittleren Großstädten. Es gibt in Deutschland noch drei weitere Millionenstädte und sogar neun weitere Städte mit einer Bevölkerung von 1/2 Million. Also Frankreich hat im Vergleich dazu neben Paris überhaupt keine andere Millionenstadt mehr. Und hat auch nur ungefähr 3,5 Millionen Städte. Schon allein daran sieht man also eigentlich schon, in Deutschland ist die Bevölkerung und damit auch die Wirtschaftskraft viel gleichmäßiger über das gesamte nationale Territorium verteilt. Und diese Struktur ist natürlich auch nicht erst in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 100 Jahren entstanden, sondern diese sehr dezentrale demografisch-ökonomische Struktur ist über Jahrhunderte gewachsen. Und auch Frankreichs extrem starke Ausrichtung auf Paris ist in einem Verlauf von über 1000 Jahren entstanden. Das liefert uns natürlich schon erst einen Anhaltspunkt darauf, warum Frankreich eher zentralistisch ist und Deutschland eher föderalistisch. Denn Verfassungen, wenn sie über die Jahrhunderte entstehen, entstehen natürlich in einem machtpolitischen Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Akteuren. In diesem Falle zwischen der Zentralregierung und den lokalen Eliten. Und man kann sich leicht ausrechnen, dass in einer Struktur wie der von Deutschland, wo die Bevölkerung und die Wirtschaftskraft viel weitläufiger verteilt ist, dass da lokale Eliten eine viel stärkere Verhandlungsmacht, wenn es darum geht, auch politische Kompetenzen an sich zu ziehen. Es ist also nicht von ungefähr, dass die Provinzen und Regionen in Deutschland schon vor ungefähr 1000 Jahren eine sehr viel stärkere politische Kraft gegenüber jedweder Zentralmacht hatten. Daneben gibt es allerdings auch noch einen anderen geografischen Faktor, und das sind nämlich interne geografische Barrieren, und zwar innerhalb so eines gesellschaftlichen Staatskerns. Denn wie groß die Chancen einer politischen Zentralmacht sind, die Provinzen politisch zu unterwerfen und zu kontrollieren, hängt natürlich eben auch vom geografischen Setting ab. Zum Beispiel, wie weit sind die verschiedenen Bevölkerungs- und Wirtschaftskerne auseinander? Wie leicht sind sie mit Armeen zu erreichen? Wie durchlässig ist das Territorium? Gibt es viele schiffbare Flüsse, die die verschiedenen Gebiete verbinden? Gibt es natürliche Wege und Routen, die es Armeen und Händlern leichter machen, durchzuziehen? Oder gibt es aber viele dichte Wälder, Sümpfe oder vielleicht gibt es auch Flüsse, die aber nicht so gut schiffbar sind? Und überhaupt kann so ein Staatsgebiet ja auch von weiteren Gebirgsketten zerfurcht sein, die relativ starke Barrieren bilden. Und in so einem geografisch zerfurchten Gebiet, wo es einfach viele natürliche Barrieren gibt, können lokale Herrscher ja zum Beispiel sich viel besser militärisch auch gegen eine Zentralmacht verteidigen, die ihre Vorherrschaft durchsetzen will. All das sind also Rahmenbedingungen, die den Prozess der Herrschaftsbildung stark beeinflussen. Aber wenn die Geografie die Staatsbildung dann jetzt in so einer Art und Weise wirklich beeinflusst, dann haben wir ja mit den Fällen Frankreich und Deutschland ja eigentlich die ideale Probe aufs Exempel. Und wie in Frankreich und in Deutschland das geografische Setting eben die Evolution seiner Verfassung beeinflusst hat, das wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen und einfach mal einen wirklich politisch gefärbten Blick ins Erdkundebuch werfen. In der Geschichte entscheiden mitunter die absurdesten und unverhofftesten Details darüber, wer Macht hat und wohin die Macht wandert. Und eines dieser Details ist Loos. Also Loos, Loess. Dabei handelt es sich um ein geologisches Sediment, das einen hohen Nährstoffgehalt hat und das sich vor allem durch Wind über die Erdkugel verteilt hat. Es bedeckt ungefähr 10% der Erdoberfläche und hat dort den Nährstoffgehalt der Böden sehr stark angereichert. Und das war ein wesentlicher Faktor dafür, dass auf genau diesen Lößböden geschichtlich gesehen sehr früh ein Übergang von einer Jäger- und Sammlerwirtschaft zu einer Agrargesellschaft stattgefunden hat. Und wenn wir uns mal eine Weltkarte angucken, die anzeigt, wo auf der Welt die größten Konzentrationen von Lößböden sind, dann sehen wir eben genau solche hohen Lößbodenkonzentrationen, vor allem in Nordchina, Nordindien und in Europa. Also einige der Gebiete der Welt, wo eben die allerfrühesten Ackerbauzivilisationen entstanden sind. Wenn wir jetzt nochmal genauer hingucken und uns nochmal eine vergrößerte Karte von Europa anschauen und sehen, wo da die Losbodenkonzentrationen sind, dann fällt einem sofort der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland auf. Frankreich hat nämlich einen einzigen großen konzentrierten Lösbodenklecks, nämlich da, wo heute Paris liegt. Und man erkennt so natürlich sofort den großen Zusammenhang. Nämlich Lös sorgt dafür, dass der Ackerboden einen sehr großen Nährstoffgehalt hat. Dort sind sehr hohe Ernteerträge. Sehr viele Menschen können dort ernährt werden. Also leben dort sehr viele Menschen. Und weil diese Lösbodenkonzentration im heutigen Paris so stark konzentriert war, gab es dort eben schon sehr früh eine sehr starke Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung. Im Rest von Frankreich hat sich die Landwirtschaft und folglich auch die Bevölkerung sehr viel langsamer entwickelt. Und die Region um Paris hatte also einen dauerhaften Wirtschaftsvorsprung gegenüber den umliegenden Gebieten. Und Wirtschaftsvorsprung heißt natürlich, es gibt ja eine größere Steuerbasis. Das heißt, es entwickeln sich früher Staatsapparate und auch früher Armeen, die es dann auch natürlich viel einfacher haben, die wirtschaftlich sehr viel schlechter entwickelten umliegenden Gebiete direkt zu kontrollieren. Wenn wir den Blick jetzt weiter nach Osten werfen, nämlich nach Mitteleuropa, nach Deutschland, und uns mal da anschauen, wie die Lösböden verteilt sind, da fällt dann sofort auf, dass es dort einen regelrechten Flickenteppich gibt aus kleineren Regionen mit größeren Lösbodenkonzentrationen, die auch ein bisschen weiter auseinander liegen, aber auch kleiner sind. Aber man kann auch so schon sehr schnell erkennen, dass sich im Vergleich zu Frankreich hat es eben keine besonders starke, dominante ackerbauwirtschaftliche Zentralregion gegeben, sondern es haben sich auf diesen Lösbodeninseln relativ kleinere demografische und wirtschaftliche Kerne entwickelt, die unabhängig voneinander auch eine eher dezentrale Herrschaftsbildung ermöglicht haben. Und diese verschiedenen Inseln der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung waren von damals aus gesehen auch noch recht stark voneinander isoliert, vor allem im Mittelalter. Da waren sehr, sehr dichte und lange Waldgebiete dazwischen. Es gab auch kein sehr hochentwickeltes Infrastruktursystem, das sie miteinander verbunden hätte. Und es gab auch kein zentrales Flusssystem, das sie miteinander verbunden hätte. Also sehr gute Bedingungen für eine eher dezentrale Herrschaftsbildung. Und mit Flüssen haben wir eigentlich schon das nächste extrem wichtige Stichwort. Flüsse haben nämlich in der Geschichte der Weltzivilisation auch eine extrem große Rolle gespielt. Also klar, die frühesten Zivilisationen, die bekannt sind, haben sich auch fast alle um einen großen Zentralfluss gebildet. Man kann da an den Nil im alten Ägypten denken oder chinesische Großflüsse wie den Gelben Fluss oder den Yangtze-Kiang. Und für große Zentralreiche war es immer sehr vorteilhaft, wenn es einen Fluss gab, der sehr lang, der sehr leicht schiffbar war und der die verschiedenen Regionen des Reiches sehr schnell zugänglich gemacht hat, eben wie gesagt für Händler und auch Soldaten. So einen einzigen großen Zentralfluss gibt es in Frankreich, nämlich die Seine, die sich mit den diversen anderen wichtigen Flüssen Frankreichs zu einem zentralen und homogenen Flusssystem vereinigt, das bis runter nach Marseille reicht, ans Mittelmeer. Und an diesem Flussverlauf, an diesen Flussverläufen liegen auch die wichtigsten Großstädte Frankreichs und auch die wichtigsten Binnenhäfen. Und sie haben in der Geschichte recht schnell ein einheitliches ökonomisches System gebildet, das Zentralfrankreich und Frankreich nach Süden hin miteinander verbunden hat und eine sehr gute Ausgangsplattform gebildet haben für die Bildung eines Zentralstaates. Ja, das Flusssystem, das an die Seine anschließt, hat der Region um Paris also ermöglicht, relativ schnell das französische Umland zu erschließen, zu erreichen und auch zu dominieren. Und da ist es jetzt natürlich wieder interessant, den Seitenblick nach Deutschland zu werfen. Denn Deutschland hat nicht nur keine wirtschaftliche Zentralregion wie Paris zum Beispiel, Deutschland hat auch kein zentrales, einheitliches Flusssystem wie das der Seine, sondern Deutschland ist geografisch betrachtet ja stark in den Norden und Süden gegliedert, also im Süden ungefähr ab der Mittelgebirgsschwelle. Abwärts gibt es eben diese verschiedenen Mittelgebirge, in denen sehr viele verschiedene Flüsse entspringen, während im Norden gibt es flache Ebenen, die damals sehr stark versumpft waren. Und davon ausgehend haben sich in Deutschland verschiedene Flusssysteme gebildet, die in verschiedene Richtungen ausgreifen und die nicht miteinander direkt verbunden sind. Aber diese sehr vielfältige und diverse Flusslandschaft hat eben auch entscheidend dazu beigetragen, dass sich in Deutschland auch so ein stark dezentrales Städtesystem gebildet hat. Denn Städte haben sich geschichtlich natürlich immer als Handelszentren entwickelt. Und weil Flüsse immer natürliche Handelswege waren, haben sich an Flüssen entsprechend immer auch recht viele Städte gebildet. Und Deutschland, ja, mit seinem Städtesystem hat in einem sehr viel höheren Maße an Frankreich verschiedene regionale, ja, Cluster von Großstädten, also ganze Komplexe von Großstädten. Es gibt da das Städtesystem entlang des Rheins mit den Ballungsgebieten Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Nürnberg-Fürth. Aber auch andere Städte sind dort angelagert, wie Köln oder Düsseldorf. Dann gibt es das Städtesystem, das sich an die Elbe anschließt. Natürlich im Norden, an der Nordsee einmal Hamburg, dann später bis runter in Berlin. Denn das geht dann weiter nach Mitteldeutschland und auch Dresden und Erfurt sind an der Elbe. Es gibt das Städtesystem, das zur Weser gehörig ist, Bremen-Oldenburg. Und das Städtedreieck Hannover, Göttingen, Braunschweig und aber natürlich dann die Donau, wo München, Ulm und Augsburg gelegen sind. Wir sehen also auch hier wieder im Vergleich zu Frankreich diese sehr viel größere Streuung von Bevölkerungs- und Wirtschaftszentren, die in einem weiteren Schritt dann eben dazu geführt hat, dass die lokalen Eliten eine im Vergleich zu Frankreich sehr viel größere Steuerbasis und damit auch politische Macht und militärische Macht hatten und im Ring mit irgendeiner politischen Zentrale um ja politische Verwaltungsrechte eben eine sehr viel bessere Verhandlungsbasis hatte. Das hat dann auch im Laufe der vormodernen Geschichte auch zu einer tatsächlich sehr starken politischen Zersplitterung der politischen Gewalten in Deutschland geführt, das eben ja zu so einem, ja, diesem regelrechten Flickenteppich von Feudal-, Adels- und Stadtherrschaften geführt hat. Für die deutsche Staatsentwicklung hat sich das Paradox ergeben, dass die einzelnen kleineren Regionen ein sehr viel stärkeres Gewicht hatten gegenüber jedweder Zentrale, aber das konnte natürlich nicht verhindern, dass die verschiedenen einzelnen Staaten und Herrschaften auch voneinander abhängig waren und aufeinander angewiesen waren. Denn sie haben ja auch dennoch Handel miteinander getrieben und mussten sich natürlich auch dennoch in einem etwas größeren politischen Rahmen zusammenfinden, um einen permanenten Zustand des Krieges und der Anarchie zu verhindern. Und deswegen ist es auf der anderen Seite eben auch nicht dazu gekommen, dass diese verschiedenen kleinen Herrschaften dann unabhängig waren, sondern man hat sich dennoch in einem größeren Verfassungsrahmen zusammengefunden, nämlich dem Heiligen Römischen Reich. Dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation ist ein Staatsgebilde gewesen, das aus heutiger Sicht ist extrem schwer zu verstehen. Also es war schon im Grunde ein Vorläufer eines modernen föderalistischen Staates oder einer Föderation. Der Unterschied war natürlich, dass es also anders als in der heutigen Bundesrepublik, wo jedes einzelne Bundesland hat heute natürlich prinzipiell dieselben Rechte, die alle durch die Verfassung garantiert sind. In der Vormoderne im Heiligen Römischen Reich gab es dann eher so ein abgestuftes System, wo es verschiedene Kategorien von Reichsgliedern gab, die verschiedene politische Rechte hatten, im Reichstag zum Beispiel. Also es gab Könige, es gab Kurfürsten, es gab Städte, verschiedene Kategorien von Adelsherrschaften, die verschiedene Herrschaftstitel hatten und die auch mit einem unterschiedlichen Ausmaß an politischer Entscheidungsmacht verbunden waren. Das aber nur am Rande. Zusammenfassend kann man überspitzt gesagt, einfach konstatieren an dieser Stelle eine relativ stark zersplitterte Geografie und bedeutet im Umkehrschluss auch eine relativ stark zersplitterte politische Herrschaft. Was wir gerade in Deutschland sehen und in Frankreich sehen wir eben gerade prototypisch das Gegenteil davon. Gut, jetzt ist demjenigen, der kritisch mitgehört hat, dem dürfen jetzt aber auch eigentlich schon eine ganze Menge von Einwänden gegen meine Theorie einfallen. Nämlich erstens, na gut, die Bundesländer von heute, die verlaufen aber doch, also ihre Grenzen verlaufen ja völlig anders als die Grenzen der damaligen Fürsten und Kleinstherrschaften damals. Und die verlaufen ja auch alle nicht fein säuberlich entlang von irgendwelchen Gebirgen oder Flussbarrieren oder so. Also so eine Grenze zwischen zwei Bundesländern, die verläuft ja heute einfach so zwischen irgendeinem flachen Land. Und es gab doch auch Phasen der deutschen Geschichte, wo es überhaupt gar keine starke föderale Zersplitterung gab, sondern es gab ja auch Phasen zentralistischer Herrschaft. Natürlich Zeit von 33 bis 45. Da gab es die nationalsozialistische Diktatur und 1934 gab es dann das Gesetz über den Neuaufbau der Länder, in der Föderalismus abgeschafft wurde und die Bundesländer aufgelöst wurden. Wir hatten also dann bis 45 in Deutschland eine totalitäre Diktatur, die geradezu die Perversion eines staatlichen Zentralismus verkörpert hat. Und daran sehen wir dann natürlich schon mal, okay, Flüsse, Gebirge, Sümpfe, alles schön und gut, behindert den Aufbau von zentralstaatlichen Machtstrukturen. Aber der einzige Grund kann das ja allem Anschein nach offenbar auch nicht sein, sondern es muss noch andere Faktoren geben. Aber welche Faktoren das sind und wie sich das zueinander verhält zum geografischen Setting, das wollen wir zu guter Letzt jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Die kurze Epoche der NS-Diktatur zeigt also schon ziemlich beispielhaft, dass Deutschland auch dauerhaft ein Zentralstaat hätte werden können. Aber naja, wenn Flüsse, Gebirge, Sümpfe und andere Faktoren vorher im Weg standen, was hat sich dann geändert, dass es später in der Geschichte doch möglich wurde? Der erste wichtige Faktor ist die Entwicklung der Wasserbautechnologie. Also ungefähr ab Mitte des 18. Jahrhunderts, so ab 1750, haben die deutschen Herrscher eben im großen Stil angefangen, Flüsse zu begradigen, Kanäle zu bauen und Entsumpfung zu betreiben und haben Flüsse eingedeicht. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Zug aus Berlin zurück nach NRW fahre, in meiner Heimat, und dann aus dem Zugfenster gucke, dann sehe ich immer dann in Brandenburg eben diese riesengroßen Ackerbauflächen, die sich über den ganzen Horizont erstrecken und meilenweit ist kein Mensch zu sehen. Naja, all diese riesigen Ackerbauflächen, vor ungefähr 300 Jahren war dort fast alles versumpft. Brandenburg ist ja das territorial gesehen, das ehemalige Kernland von Preußen. Und der Aufstieg der preußischen Monarchie zu einer europäischen Macht ging ganz wesentlich damit einher, dass die preußischen Könige ab ungefähr Mitte, Anfang des 18. Jahrhunderts angefangen haben, ihre zahlreichen Flüsse zu begradigen und einzudeichen und so riesige Sumpfgebiete trockengelegt haben und tausende Quadratmeter von völlig neuem Ackerland so erzeugt haben, worauf man dann gezielt Einwanderer, deutsche Einwanderer eher aus Süddeutschland hat ansiedeln lassen. Aber auch in Süddeutschland ist drastisch in die Natur eingegriffen worden. Es gab dann ab 1800 die Rheinbegradigung. Also heute ist der Rhein ja ein relativ kompakter, langer Fluss, ein sehr gerader Seeweg. Der Rhein war eigentlich immer ein ziemlich chaotisches Gewirr aus verschiedenen Flüssen und Nebenflüssen, die Südwestdeutschland regelrecht zerschnitten haben und immer wieder von großen Sumpfflächen und regelmäßigen Überflutungen eigentlich teilweise ein extrem unwirtliches Gebiet war. Und das war natürlich auch ein wichtiger Faktor dafür, dass sich das ganze Rheingebiet in Südwestdeutschland, dass das im Mittelalter und in der frühen Neuzeit territorial auch sehr stark zersplittert war. Also eine einheitliche Zentralstaatsbildung war dort vor modernen Bedingungen extrem schwierig. Aber nach 1800, als die Wasserbautechnologie dann weit genug fortgeschritten waren, haben sich dann die diversen Monarchen der Region zusammengetan und diese Straße begradigt. Und was natürlich auch in Südwestdeutschland eine Voraussetzung war für eine, ja, erstmal für eine wirtschaftliche Zentralisierung und dann auch für eine politische Zentralisierung. Das heißt ja jetzt natürlich auch nicht gleich, dass in dem Augenblick, wo die Natur umgestaltet wurde, sich auch sofort entsprechend die Verfassung geändert hat. Das waren parallele Prozesse, die nicht exakt immer zeitgleich waren, die sich aber natürlich wechselseitig stark bedingt haben. Denn generell ging einher mit der natürlichen, also mit der Umgestaltung der Natur in Deutschland, es verlief ja parallel zur Industrialisierung auch und dem Ausbau der Eisenbahn. Es ist halt ein viel größeres Infrastruktursystem in Deutschland aufgebaut worden. Zum ersten Mal konnten sich verschiedene Regionen sehr viel schneller erreichen und auch die einzelnen Flusssysteme, die vorher relativ getrennt voneinander waren, sind nun durch Kanäle auch miteinander verbunden worden. Sodass Deutschland insgesamt so ja, spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein wirklich sehr ausgefeiltes und dichtes Infrastrukturnetz hatte aus Flüssen, Eisenbahnlinien und Straßen, die natürlich erstens mal der Hauptfaktor waren für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und zweitens dann aber auch die Voraussetzung für einen Zentralstaat geschaffen haben. Und der erste deutsche Staat ist ja bekanntlich 1871 gegründet worden, bei der Reichsgründung von Bismarck. Das Deutsche Reich, wie es dann in den 1870ern erstmal Bestand hatte, war natürlich noch weit davon entfernt, ein richtiger Zentralstaat wie im französischen Stil zu sein. Es war eigentlich eher so eine Art, ja, Fürstenbund, wo die einzelnen Monarchien in den einzelnen Ländern immer noch eine sehr hohe Autonomie hatten. Allerdings hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte in eine immer stärkere Reichsverwaltung herausgebildet. Und diese Tendenz hat im Ersten Weltkrieg dann auch ihren vorläufigen Höhepunkt erfahren. Als nämlich im Zuge der Kriegsmobilisierung von Bevölkerung und Wirtschaft ist erstmals eine sehr große reichsweite zentralisierte Staatsverwaltung entstanden, die unter der Kontrolle natürlich der obersten Heeresleitung stand und die notwendig war, um die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes für den Krieg zu mobilisieren. Diese stark von kriegswirtschaftlichen Erwägungen getriebene Zentralisierung hat sich dann 1919 mit der Gründung der Weimarer Republik wieder umgedreht. Also die Weimarer Verfassung war dann wieder föderalistisch organisiert. Das wurde dann allerdings 1933 mit der Machtergreifung der NSDAP komplett rückgängig gemacht und es wurde ein Zentralstaat in Deutschland wirklich errichtet, wie es ihn bis dahin noch nie gegeben hatte. Denn 1934 wurden dann ja per Gesetz quasi die einzelnen Länder als verfassungsgemäße Körperschaften komplett aufgelöst und 1935 wurden dann sogar die Kommunen abgeschafft und die kommunalen Verfassungen. Stattdessen ist Deutschland in Parteibezirke aufgeteilt worden, die sogenannten Gaue, die dann von den jeweiligen lokalen Parteibossen beherrscht wurden, den jeweiligen Gauleitern. Aber das Ganze hat dann ja eh, wie wir alle wissen, 1945 in der totalen Niederlage von Nazi-Deutschland gegen die Alliierten geendet und Deutschland wurde von den alliierten Mächten eben besetzt und aufgeteilt. Und genauso wurde die Ausschaltung des Föderalismus durch die NS-Diktatur auch schließlich rückgängig gemacht. Denn nachdem die Westalliierten die Besatzungszonen eingerichtet hatten, war Teil ihrer Entnazifizierungsstrategie natürlich einmal die Zerschlagung der NSDAP und die Entmilitarisierung und Abrüstung Deutschlands. Aber es sollte natürlich auch eine neue demokratische Verfassung verabschiedet werden, die so ausgestaltet werden sollte, dass eine neue diktatorische Machtergreifung wie die von 33 nicht mehr möglich sein sollte. Und insbesondere die Vereinigten Staaten haben bei ihren Vorgaben an den verfassungsgebenden Rat haben darauf bestanden, dass der Föderalismus wiederhergestellt werden sollte. Also ob Westdeutschland wieder ein Föderalstaat werden sollte, das stand durchaus zur Debatte. Es gab nach 1945 genug deutsche Politiker, die dagegen waren. Jedenfalls haben die USA mit darauf bestanden, dass es wieder ein Föderalsystem geben sollte. Unter anderem eben auch deshalb, weil die USA ja selbst ein starkes Föderalsystem haben ihre 44 Bundesstaaten und Föderalismus gehörte auch zu ihrem Demokratieverständnis dazu. Und deshalb trachten sie ja die Restauration des deutschen Föderalismus als eine starke Barriere gegen ja, das Wiederaufkommen einer neuen deutschen Diktatur. Die neuen Bundesländer, wie sie dann heute eben auch überwiegend aussehen, wurden dann auch von den Besatzungsmächten selbst eingerichtet. Also man hat nicht die alten Bundesländer aus der Weimarer Zeit wieder hergerichtet, die damals auch teilweise noch sehr klein waren, sondern man legte sie zusammen und erschuf so größere Staaten, vor allem in Süddeutschland. In Norddeutschland hat man eher bestehende Territorialverhältnisse zerschnitten und verkleinert. Also Baden und Württemberg, die eine sehr lange eigenstaatliche Tradition hatten, wurden zu Baden-Württemberg zusammengelegt. NRW und Niedersachsen haben im Gegensatz dazu waren völlig neue staatliche geografische Konstrukte, die überhaupt gar keine eigene historische Tradition hatten. Und von den damals 10 neuen westdeutschen Bundesländern hatten auch eigentlich überhaupt nur zwei eine wirklich lange zurückliegende eigene Staatstradition, nämlich Hamburg und Bayern. Also wer sich schon immer gefragt hat, warum Bayern so einen außergewöhnlich starken Lokalpatriotismus hat, das ist einer der Gründe. Wir sehen also zum Abschluss, Föderalismus ist eben doch mehr als nur ein reines Abbild der Natur. Unsere Bundesländer laufen, ihre Grenzen laufen ja heute auch nicht mehr fein säuberlich entlang von Flüssen oder Gebirgen und so weiter, sondern die Grenzen sind von den Alliierten quasi querfeldein am Katzentisch gezogen worden. Grundsätzlich aber hat man, wenn wir nochmal weiter zurückdenken, es hat sich gezeigt, dass durch die technologische Entwicklung und durch die Umgestaltung der Natur war im modernen Deutschland Zentralismus prinzipiell erstmal möglich geworden. Und da aber in der deutschen Geschichte ein wachsender staatlicher Zentralismus eben mit einer klaren Tendenz zum Autoritären und Militaristischen einhergegangen ist, wie es ja die beiden Weltkriege gezeigt haben, deswegen haben die Alliierten nach 1945 den Föderalismus restauriert. Und wir haben bis heute, über 70 Jahre später, daran festgehalten und unsere ja, innere Vielstaaterei, und unsere Vorliebe fürs Lokale und Regionale ist ja auch ein Teil unserer modernen bundesdeutschen Identität geworden. Und wir hängen ja auch sehr daran. Was man ja auch daran sieht, dass die zahlreichen verfassungspolitischen Defizite, die unser Föderalsystem ja schon hat, dass die eigentlich kaum Beachtung finden. Also was es da für Probleme gibt, hat man ja zuletzt gerade auch in der Corona-Krise gesehen, wo die verschiedenen Corona-Vorschriften immer so extrem umständlich über diese Ministerpräsidentenkonferenzen geregelt werden mussten. Aber das wäre eigentlich schon wieder ein Thema für eine ganz andere Podcast-Folge. Ich jedenfalls verabschiede mich für heute und wenn ihr demnächst mal im Wald spazieren geht oder eine Rheinfahrt macht, dann erinnert euch vielleicht mal nochmal daran, wie sehr diese Landschaften auch einfach unser politisches System geprägt haben. Und ja, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude und bis zum nächsten Mal.